Man lernt nie aus. Liebe Freunde, auch wenn manche meinen, mit 18, 20 oder 24 aus der Schule zu kommen. Die Wahrheit ist, dass man immer nur bis zum Lebensende in eine andere Klasse versetzt wird. Ein Leben lang bleibt man Schüler. Grundschule, Hauptschule oder Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Fachschule, Hochschule, Eheschule.
Oh je.
Dann Familienschule. Ältere müssen total neu lernen, total umlernen. Und dann kommt die Seniorenschule. Ein ganz neuer Stundenplan ist das. Da lernt man keine Vokabeln, sondern da fängt man wieder an, Namen zu lernen, weil man sie immer wieder vergisst. Sehen Sie, man lernt überhaupt nie aus. Dieser Satz stimmt auch für Abraham. Er hat schon viele Klassen durchlaufen müssen, viel Stoff zu lernen gehabt. Gehen, vertrauen, entscheiden, helfen lernen. Jetzt ist er in die höchste Klasse versetzt, die Altersklasse. Alt und hochbetagt, heißt es Vers 1. Liebe Freunde, alt und hochbetagt, das klingt so wie Dadderkreis. Oder so ähnlich wie Pflegefall oder wie Mumie. Nicht so im Hebräischen. Hochbetagt meint vorgerückt in Jahren und alt heißt in der Erfahrung gereift. Älteste waren nicht Greise, die man schonend behandeln muss. Man lese nur zum Beispiel Jesaja 3,2. Dort wird die Jerusalemer Oberschicht beschrieben, als Helden, Kriegsleute, Propheten und Älteste, also Älteste immer mit dabei. Alt und hochbetagt war einer, der im hohen Ansehen stand und der einen weiten Blick hatte. Wie weit sind wir vom biblischen Denken weggekommen? So sollten wir auch heute noch Senioren sehen, die im hohen Ansehen stehen müssen und einen weiten Blick haben. Also, dieser Abraham war durchaus noch lernfähig. Deshalb, er muss planen lernen. Was, wie und wozu? Also erstens, planen lernen, was denn? Sie wissen, Abraham hatte eben seine Frau zu Grabe getragen. In Machpela konnte er nach schwierigen Verhandlungen endlich eine Grabeshöhle erstehen und dort wurde sie bestattet im Erbbegräbnis für seine Familie. Ein Tag des Abschieds und des Schmerzes. Und von dort kam er also zurück. Das Zelt war leerer geworden, so wie die das auch kennen. Wenn man plötzlich in die Wohnung der Großmutter kommt, und sie ist nicht mehr da, ist leerer geworden. Am Feuer saß keine Sarah mehr, die ihn mit einer Tasse Tee erwartete. So vieles, eigentlich jedes Stück, erinnerte an die jahrelange Begleitung. Da gab es also für ihn ganz bestimmt Trauerprobleme. Man spricht ja heute viel von Trauerarbeit, die bewältigt werden muss. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das so sein soll, aber die Trauerarbeit, die bewältigt werden muss. Wie lerne ich, mit meiner Trauer fertig zu werden? Da gab es Trauerprobleme. Es gab ganz bestimmt auch in seinem Alter Krankheitsprobleme. Die Augen lassen nach, das Gehör wird schwieriger, die Gelenke tun weh. Wie lerne ich denn, mit meinen Schmerzen fertig zu werden? Und dann gab es ganz bestimmt auch Generationenprobleme. Man wohnte ja sehr nahe beieinander, aufeinander, Zeltwand an Zeltwand. Warum machen die anderen das so? Warum sind die anderen so undankbar? Warum sind die drüben nicht behilflich? Aber Abraham hatte noch ein ganz, ganz anderes Problem, das ihn drückte. Übrigens drückt dieses Problem nur den, der sich nicht um Gott herumdrückt. Wer nur mit sich selbst beschäftigt ist, hat dieses Problem nicht. In Vers 7 schildert er nämlich seinem Knecht, obwohl es sicher der schon 100-mal gehört hat, Die Frage des Problems lautet so: Wie geht Gottes Sache nach seinem Tod in der Familie weiter? Wie läuft Gottes Werk nach seinem Tod in der Familie? Wie bricht Gottes Sache, wie bricht Gottes Segenslinie nach seinem Tod in seiner Familie nicht ab? Er hatte also ein Segensproblem. Die Sache Gottes muss weitergehen. Das Werk Gottes muss weitergehen. Der Segen Gottes muss weitergehen. Ich frage, wer kennt heute noch dieses Problem? Klar, dass die Kinder einmal den Namen nicht verunglimpfen, dass die Kinder etwas Gescheites lernen und werden, dass die Kinder das väterliche Haus und Erbe nicht verschleudern, dass die Kinder nicht vergessen, dass sie rechte Schwaben und gute Deutsche und ehrbare Weltbürger werden, das ist alles selbstverständlich. Aber wem gibt es dennoch schlaflose Nächte, dass die Segenslinie abbrechen könnte in unserer Familie? Dass die Kinder auf den Segen pfeifen könnten? Dass den Kindern der Glaube an diesen Gott und seinen Segen Schnuppe ist? Wem gibt denn das noch schlaflose Nächte? Man hat ja im Familienrecht extra das Namensrecht geändert, damit ein Familienname, der sonst aussterben würde, weiterleben kann. Mann oder Frau kann den Namen behalten, damit der Name nicht stirbt. Aber was sind denn wir bereit zu ändern, dass der Segen nicht stirbt? So weitblickend war dieser Abraham, dass er bis ins hohe Alter diesen weiten Blick bewahrt hat. Gottes Segen muss weitergehen und nicht mein Kruscht. Gottes Segen muss weitergehen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es bleibt dabei, an Gottes Segen ist alles gelegen. In Vers 1 heißt es ja, Jahwe hatte Abraham in allem gesegnet. Er hat gewusst, dass wo kein Segen drin liegt, alles umsonst ist. Er war nicht besonders reich, aber der Segen war drin. Er hatte nicht viele Güter, aber der Segen war drin. Er hatte nicht viele Kinder, einen einzigen Isaak, aber der Segen war drin. Er hatte tatsächlich wenig Sach, aber der Segen war drin. Und was haben wir alles? Was haben wir an Gütern und Häusern und Geld? Was haben wir alles, was wir unser eigen nennen können? Aber ist denn der Segen noch drin? Ist der Segen noch drin? Liebe Freunde, die Bitte um den Segen Gottes ist eine vornehme Bitte. Vielleicht die vornehmste der ganzen Bibel überhaupt. Sagen Sie bitte nicht, man könnte den Segen nicht planen. Das stimmt so. Zumeist kann man um den Segen nur bitten. Herr, segne uns. Herr, segne meine Kinder und behüte uns. Und doch gibt es viele Möglichkeiten, mit dafür zu sorgen, dass die Segenslinie nicht abbricht, sondern weitergeführt wird. Planen was? Die Segenslinie. Ich hatte am Sonntag nach meinem Predigtdienst in Schwerin in Mecklenburg ein bewegendes Gespräch mit einem jungen Familienvater, 3 Kinder. Als Waise ist er im Waisenhaus von Eva Thiele von Winkler. Diese berühmte Mutter der Diakonie, die Waisenhäuser gegründet hat. Er ist in einem dieser Waisenhäuser in Schwerin als Waise aufgewachsen. Und dort ist er zum Glauben gekommen. Vielen ist dieses Haus, das heute noch genauso steht, zum Segen geworden und auch heute noch Waisenhaus ist. Es ist vielen zum Segen geworden, auch während der ganzen DDR-Jahre hindurch. Er ging nach seiner Schulzeit in die Diakonenausbildung. Und nachdem er fertig war, ging er als Diakon zurück in dieses Haus um dort diese Segenslinie fortzusetzen. So viel hat sie ihm bedeutet. Und dort ist er seit 7 Jahren. Und jetzt wurde das Haus von der gesamtdeutschen Diakonie übernommen. Westdeutsche Sozialarbeiter sind gekommen und ehemalige DDR-Lehrer wurden eingestellt, die von Tuten und Blasen, geschweige denn vom Glauben, überhaupt eine Ahnung haben. Das erste ist, dass die Andachten abgestellt wurden und die sogenannte wörtlich fromme Beeinflussung unterbunden wurde. Vor 12 Tagen hat er gekündigt. Obwohl er keinerlei Anstellung hat in diesem so schwierigen Gebiet von Schwerin und Rostock. Er sagte, Herr Eisler, ich kann es nicht verantworten. Ich kann das nicht mehr verantworten. In DDR-Zeiten ging es noch, jetzt nicht mehr. Sehen Sie, er hat ein brennendes Herz dafür, dass die Segenslinie nicht abreißt. Und weil er es anders nicht verantworten kann, stellt er seine Existenz mit 3 Kindern zur Verfügung. Wir Freunde, spüren wir noch etwas? Man kann es nicht planen. Aber bedeutet es uns noch was, dass in einem Haus, dass in einem Beruf, dass in einer Familie eine Segenslinie ist? Planen. Planen lernen, aber wie? Abrahams Möglichkeiten zu planen, diese Möglichkeit steht uns nicht zur Verfügung. Er lebte im Alten Testament und dort ging ja die Segenslinie über die Erblinie. Also der Segen ging vom Vater auf den Sohn. Im Neuen Testament gibt es nicht nur leibliche Söhne, sondern auch geistliche. So ist der Segensstrom breiter geworden. Damals musste die Familie weitergehen, wenn der Segen weitergehen sollte. Nun aber war leider der Isaak ledig. Er brauchte also eine rechte Frau. Er musste doch für Nachwuchs sorgen. Es scheint, dass der feinsinnige und gemütstiefe Isaak ganz besonders am Verlust seiner Mutter litt. Wir haben es vorhin gehört, der letzte Vers. So tröstete sich Isaak über den Verlust der Mutter. Die Psychologen sprechen vom Ödipus-Komplex bei diesem Isaak. Jedenfalls wird Abraham initiativ. Er fängt etwas an. Natürlich ist auch etwas von jenem allgemeinen menschlichen Sorgengeist untergemischt, was alternden Eltern im Blick auf die Zukunft ihrer Kinder eigen ist. Mein Sohn ist nicht versorgt. Meine Tochter hat kein Nest. Mein Kind ist so allein. Verstehen Sie? Klar, all das hat hier auch mitgeschwungen. Aber bei allem Persönlichen, das hier dabei ist, sind Abrahams Gedanken und Entscheidungen hier gelenkt vom Verheißungsträgerdienst, dessen Gott ihn und seine Nachkommen gewürdigt hat. Dann aber will Abraham, dass Isaak nicht irgendeine Frau nimmt, Hauptsache Frau, sondern keine aus heidnischer Umgebung. Gott sieht die Mischehen seiner Kinder mit Heiden nicht gerne. Weil Gott die Schwächen seiner Leute kennt, hat er immer wieder so eindringlich vor Verbindungen mit Heiden gewarnt. Diese Warnung vor Mischehen gehört zu den ständigen Anliegen des Alten Testaments. Bis ins Neue Testament hinein hören wir, habt nicht lieb die Welt, zieht nicht am fremden Joch. Diese Zurückhaltung der Mischehe mit Heiden, Menschen anderer Religionen, ist aktueller denn je. Aktueller denn je. Und wird noch immer viel aktueller. Gewiss kann es geschehen, dass ein glaubender Christ durch solch eine eheliche Verbindung im Glauben nicht nachlässt, sondern eher noch vertieft und intensiver wird in seiner Glaubenserkenntnis. Gewiss kann es geschehen, dass der nichtchristliche Teil durch die Haltung des christlichen Partners dazu heranreift, Christ zu werden. Gewiss kann es eintreten, was Paulus schreibt, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau. Gewiss. Aber auf solche Wunder zu spekulieren und Mischehen auf die leichte Schulter zu nehmen, davon rät uns Gottes Wort dringend ab. Ehe ist kein Missionsfeld. Abraham möchte, dass sein Sohn eine fromme Lebensgefährtin bekommt. Er hat keine ökonomischen Gesichtspunkte. Hat sie auch Geld? Er hat keine rassischen Bedenken. Ist sie denn nun wirklich echte Deutsche? Nein, hat er gar nicht. Er hat nur die einen Bedenken, ob sie denn auch diese Segenslinie weiter mitverantworten kann. Das ist seine einzige Sorge und die richtige Planung. Nur kann er das nicht alleine bewerkstelligen. Und Gott sei Dank hat dieser Abraham einen treuen Knecht, Gutsverwalter, der bei Vater und Sohn größtes Vertrauen genießt. Eliezer, verwechseln wir ihn bitte nicht mit einem Postillon d'amour. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Der Liebesbeziehungen knüpfen soll. Einmal musste ich den Postillon d'amour spielen. Das war eine schlimme Erfahrung. Ein Mädchen wusste nämlich nicht so recht, wo sie bei ihrem jungen Mann dran war. Er schrieb, tauchte auch immer wieder auf, aber schwäbisch gesagt, er machte keinen Rucker. Und sie wurde immer schmäler und kränker. Und dann kam sie mit ihren Eltern zu mir. Herr Pfarrer, können Sie nicht einmal mit dem Mann sprechen? Sie könnten das doch bewerkstelligen. So Postillon d'amour. Und so fuhr ich in die schwäbische Kleinstadt. Es war ein fürchterlicher Auftrag. Ich lud diesen jungen Mann in ein Lokal ein. Es war ein schwieriger Gesprächsweg, den ich zu unternehmen hatte. Von der Frage an, ich war gleich per Du, magst du denn Käse oder Wurst jetzt? Bis zu der Frage, magst du denn dieses Mädchen? Ich kann hintendrein sagen, es hat geklappt, aber ich mache es nie wieder. Eliezer heißt, mein Gott ist Helfer. Ein wunderschöner Name. Er verstand die geistliche Sorge seines Herrn. Und Calvin bemerkt zu der Stelle, solch ein Knecht war wahrscheinlich auch ein Geschenk Gottes an seinen Knecht. Das war kein Bediensteter mehr, das war ein Engelsdienst, kein Postillon d'amour, das war ein Engel Gottes. Und dann brach die Karawane auf, 10 Kamele, Kostbarkeiten, Begleitmannschaften, Treiber. Und dieser Auftrag bedrückte selbst diesen Eliezer. Er betete, er bat Gott um ein Zeichen. Ein Mädchen, das zu trinken anbietet und auch die Tiere drängt. Herr, das zeige mir. Also der mir zu trinken gibt und den Tieren. Das Mädchen sollte menschenfreundlich und zugleich tierliebend sein. Wer versteht nicht jene erfahrene Bäuerin, von der ich leste, die pflegte den heiratsfähigen Töchtern ihrer Verwandtschaft zu sagen, wenn eine mit den Tieren im Stall grob umgeht, dann solle man sich hüten, denn sie sei bestimmt auch mit Männern nicht zart im Umgang. Das ist die Weisheit des Dorfes. Nur schade, dass die Weisheit der Stadt eine andere ist. Nicht jede, die überaus freundlich mit Hund und Katz und Wellensittich ist, ist auch freundlich mit dem Mann. Die künftige Ehefrau Isaac soll beide sein. Menschenfreundlich und tierliebend. Und er hatte noch nicht ausgebetet, ehe sie rufen will ich antworten, steht in der Bibel, da schreitet die Tochter auf den Brunnen zu. Und man glaubt's nicht, das erbetene Zeichen trifft ein. Und zwar über Bitten und Verstehen. Die Tochter ist nicht nur gütig gegen ihn, die Tochter ist nicht nur gütig gegen die Tiere, die Tochter ist obendrein noch schön. Was will man mehr? Das geht fast nicht zusammen. Und sie ist nicht irgendein Mädchen, sie gehört sogar in Abrahams weite Verwandtschaft. Rebekka, eine Tochter Betuels, ein Sohn Nahors des Bruders Abrahams. Das ist fast so schwäbische Verwandtschaft, ganz weit so. Und da gehört sie dazu. Alles andere ist ja jetzt schnell erzählt, wie einem Zeitraffertempo. Da kommt Einkehr ins Zelt, Familienrat, demokratische Abstimmung, die vielleicht deshalb so schnell zustande kam, weil die mitstimmenden Familienmitglieder die Kamele draußen stehen sahen mit Gold und Kostbarkeiten, die Gewürze dufteten bis ins Zelt herein. So ganz selbstlos waren die damals auch nicht. Und Eliezer sagt, der Herr hat mich geradewegs geführt. Schön, wenn man so sagen kann. Der Herr hat mich geradewegs geführt und dann kommt der Dank gegen Gott. Vers 42, in Klammern gesagt, einer schrieb ja seinem Freund, ob er mit seiner Frau und Kindern bei der Durchfahrt übernachten könnte. Der schrieb nur eine Bibelstelle zurück. Auf der Antwortkarte stand 1. Mose 24, 31. Und er schlug auf und las, ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. Ja, sehen Sie. So ist das. Ja. Also, aber nun das Dritte. Planen wozu, planen lernen wozu. Von Rebekka wird wenig erzählt. Anscheinend war sie beim Abstimmungsverfahren überhaupt nicht dabei. Die war überhaupt nicht gefragt. Erst jetzt am Schluss wird sie gefragt, nachdem es schon beschlossene Sache ist. Willst du? Und sie sagt, ja, ich will. Und dann der Abschied. Und dann sagt Eliezer, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Wer im Dienst des Herrn steht, kennt keine gemütlichen Pausen. Eliezer hat's doch geschafft, ihm ist doch geglückt sein Auftrag. Er könnte doch jetzt eine wunderschöne Pause einlegen, bevor der anstrengende Rückmarsch kommt. Nichts. Die Dringlichkeit des Auftrags macht brennend im Dienst. Die Sache des Königs ist eilend. Mitarbeiter des Herrn haben irgendwie etwas Rastloses an sich. Nur kein Stress. Nur kein Stress stammt nicht aus dem Wörterbuch unseres Herrn. Es ist ein kurzer Abschied, es ist eine lange Heimreise. Und dann heißt es stichwortartig. Isaak nahm die Rebekka und so wurde sie seine Frau und er gewann sie lieb. Achten Sie auf die Reihenfolge. Er nahm die Rebekka, sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. In den Romanen und Filmen ist es umgekehrt. Da liebt man sich zuerst ausgiebig, dann heiratet man vielleicht und dann entdeckt man, dass man ja gar nicht zueinander passt, weil man zu kurz zusammengelebt hat und dann geht's zum Scheidungsrichter. In der Bibel beginnt die Brautwerbung mit Flehen und Beten. Und dann wagt man in Gottes Namen einen Schritt, gewinnt sie in treue Lieb und immer lieber, weil der Herr Gnade zur Reise gegeben hat. Freien und sich freien lassen war zu allen Zeiten keine Kleinigkeit. Auch heute fällt die Wahl des Partners schwer. Sicher auch ein Grund dafür, dass viele gar nicht heiraten, sondern nur noch eine gemeinsame Wohnung beziehen. Aber wie immer auch dieser Weg aussieht, auch der heutige Mensch ist auf Helfer angewiesen, die mit ihm und für ihn glauben, hoffen und beten. Hoffentlich hat jeder irgendeinen Eliezer, der mit ihm dafür betet. Der Herr ist's, der mich führt, muss es auch hier heißen. Die Überzeugung, dass wo zwei Menschen sich für ein Leben entscheiden, Engel die Hand im Spiel haben müssen. Ohne Gottes Führung, ohne Gottes Segen bin ich in dieser Entscheidung, in dieser letzten Lebensentscheidung verloren. Der gute Ausgang der Geschichte war auch für Abraham keine Selbstverständlichkeit. Die Erhörung, seine gelungene Planung, schreibt einer, war vielleicht eine späte Freundlichkeit Gottes. Sie war wie eine Erfüllung der Verheißung, um den Abend wird es Licht sein. Es war ein Extra Gottes, das der alte Abraham dankend annahm. Ein Extra Gottes, das der Abraham dankend annahm. Und jetzt ging für ihn die Segenslinie weiter. Jetzt konnte er sagen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Liebe Freunde, wenn wir älter und noch älter werden, an wie vielen Dingen halten wir uns auf? Und halten wir uns fest? Und halten andere fest? Sodass es für alle Teile schwer wird. Es ist nicht leicht loszulassen. Aber es gibt diese Bitte. Dieses Bitte des Eliezer. Dass auch ich loslassen, immer mehr loslassen kann. Von meiner Wohnung angefangen, wenn es ins Heim gehen soll, bis hin zu seinen Kindern loszulassen, bis hin von seinen Gütern loszulassen und zu bitten, Herr, halte mich nicht auf, denn du hast doch Gnade auch zu meiner Lebensreise gegeben. Amen.